Heute ist Montag, der 14.07. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir sprechen heute über Trumps Brief an die EU und Mexiko. Dann geht's weiter mit einem Update zum Nahen Osten. Ja, und dann bei uns schauen wir mal, wie es mit dieser verschobenen RichterInnenwahl im Bundestag weitergeht, was das alles mit der Regierung zu tun hat und wie die gerade geschwächt wird. Und dann brauchen wir sie alle, die Good News. Los geht's!
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Ihr Lieben, wir starten heute mit einer ganz wichtigen Information in eigener Sache. Die Informantin gibt es jetzt ja schon seit 2,5 Jahren, glaube ich, ja. 2,5 Jahre als Podcast, und seit Freitag gibt es die Informantin auch als Newsblog. www.dieinformantin.com. Ich bin ganz stolz darauf und habe da wirklich jetzt ein paar, würde ich sagen, Wochen schon dran gearbeitet. Dieinformantin.com ist quasi eine Ergänzung zum Podcast, oder ich würde sagen, es ist einfach ein Gesamtpaket, das ich euch jetzt präsentieren kann. Auf diesem Blog gibt es einen Newsletter. Ihr könnt dort meine Artikel als Artikel lesen und ihr bekommt sie als E-Mail in euer Postfach. Und das Tolle daran ist, dass es zwei verschiedene Varianten gibt. Einmal gibt es zur Ergänzung des Podcastes Dienstag und Donnerstag die News des Tages als Mail in euer Postfach, denn ihr bekommt ja Montag, Mittwochs und Freitags die News als Podcast geliefert. Und die gibt es immer, wenn etwas Wichtiges passiert und dann, wenn wir uns die Warum-Frage stellen wollen. Ja, täglich fluten uns ja die Nachrichten, das haben wir hier auch. Vor allem geht es in den Nachrichten aber eben selten um den großen Zusammenhang. Und wir machen das im Podcast hier ja auch schon ganz lange, dass es hier einen Politik-Update gibt, das nicht einfach nur erzählt, was passiert, sondern dann auch erklärt, warum etwas passiert. Wir bleiben nicht bei der Schlagzeile stehen. Wir fragen, was andere oft weglassen. Was steckt hinter den politischen Entscheidungen? Warum passiert etwas genau jetzt? Ja, und was kommt als nächstes? Welche Dynamiken spielen eine Rolle? Ja, und warum hört man sonst so wenig davon? Das Prinzip ist also But Why. Und die ersten Artikel, die ich dort veröffentlicht habe, da geht es auch um die Richterinnenwahl. Da geht es zum Beispiel darum, warum eine hochqualifizierte Juristin, die sich für reproduktive Selbstbestimmung stark gemacht hat, auf einmal einen Plagiatsverdacht hatte, der politisch wirkt, und die Union sich einfach vertreiben lassen. Eine ganz große Analyse. Und dann analysiere ich auch noch die Schwächen der jetzigen Regierung und was die SPD gerade eigentlich machen müsste. Dann gibt es dort auch eine Leseprobe aus meinem aktuellen Buch. Ich bin selber so froh darüber und ich freue mich einfach, wenn ihr vorbeischaut, euch das anschaut, ein Abo dalasst. Es gibt eine freie Variante, also viele der Artikel sind frei zugänglich, viele aber auch auf der Paid-Variante. Ihr wisst es, ich bin freie Journalistin. Meine Arbeit ist immer am besten, wenn sie bezahlt wird. Und für mich ist das natürlich auch eine Art Planungssicherheit und vor allem mehr Zeit, um noch stärkere Analysen machen zu können. Also schaut es euch gerne an. Da könnt ihr auch zahlen, was ihr wollt. Es kostet 5 Euro im Monat, 50 im Jahr. Und da gibt es auch einen Soli-Beitrag, den ihr frei wählen könnt. Es macht mir ganz, ganz viel Spaß. Ich bin ein ganz bisschen stolz darauf und ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut. www.dieinformantin.com. Und jetzt machen wir mit den News des Tages weiter. Wir beginnen nicht bei uns, sondern wir schauen zuerst mal, was bei Trump so los ist. Der hat ja letzte Woche bereits an 15 Staaten kleine Liebesbriefe geschickt. Da hat er mit weiteren Zollerhöhungen ab dem 1. August gedroht. Ja, und so ein Brief kam am Wochenende dann auch in der EU und in Mexiko an. Den Brief an die EU hat Trump auf seiner eigenen Social-Media-Plattform Truth Social veröffentlicht. Darin spricht der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an und erklärt, dass die USA die Zusammenarbeit mit der EU trotz des großen Handelsdefizits weiterführen wolle. Halleluja, ja. Dann erklärt er aber auch, dass die weitere Zusammenarbeit fair und ausgewogen ablaufen müsse und die USA deshalb gezwungen wäre, ab dem 1. August 30% auf Produkteinfuhren aus der EU erheben zu müssen. Ja, wie schon bei den anderen Briefen an die anderen Handelspartner droht Trump auch hier, dass die EU nicht auf die Idee kommen sollte, Gegenmaßnahmen einzuleiten oder selbst Zölle gegen die USA zu erhöhen, weil sonst zusätzliche Zölle anfallen würden. Ja, was Trump bei seiner Ankündigung anscheinend völlig vergisst, ist, dass es bereits Gespräche zwischen den USA und der EU für Kompromisse im Zollstreit gab. Erst letzte Woche gab es dazu nämlich eine Ankündigung, dass sich beide auf einen Basiszoll einigen könnten, der in etwa 10% auf Einfuhren betragen könnte. Ja, neben den jetzt angekündigten Zöllen sollen die Zölle auf Autos und Autoteile weiterhin gelten, genau wie die für Aluminium und Stahl. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, die hat bereits auf die Zollankündigung reagiert und gesagt, kritisieren wir vor allem, weil Lieferketten dadurch gestört werden. Die Drohung von Trump, dass bei Gegenmaßnahmen weitere Zölle anfallen würden, das ist ihr so ein bisschen egal, beachtet sie nicht. Und sie hat gesagt, dass es zu Gegenmaßnahmen der EU kommen würde, wenn keine Bereitschaft zu Verhandlungen der USA gesehen wäre. Dazu könnte die EU beispielsweise Sonderzölle auf amerikanische Importwaren erheben. Ja, aber nicht nur von der Leyen hat darauf reagiert, sondern auch der EU-Ratspräsident Costa, der hat gesagt, man darf sich jetzt nicht spalten lassen und man müsse mit der USA weitere Partnerschaften führen. Bundeswirtschaftsminister Reiche hat sich geäußert und sich für eine rasche und pragmatische Lösung ausgesprochen, hat gesagt, dass die Lohnerhöhungen nicht nur europäische Exporteure erheblich belasten würden, sondern auch negative Folgen für die amerikanische Wirtschaft und Verbraucher hätten. Ja, ist ja nicht so, als würde Trump auf Fakten irgendwie reagieren. Ja, laut Reiche müsse aber das Ziel verfolgt werden, in der verbleibenden Zeit eine lösungsorientierte Verhandlung zu führen, die sich auf die zentralen Streitpunkte konzentriert. Hört sich erstmal ganz gut an. Sollte Trump aber trotzdem die Zölle erhöhen, würden in der EU besonders Deutschland und Irland darunter leiden. Vor allem, weil eben Deutschland die größte Volkswirtschaft ist und im Handel mit den USA einen Überschuss von 84,8 Millionen Dollar hat. Das bedeutet ganz einfach, dass Deutschland mehr Ware in die USA exportiert, als die USA importiert. In Irland ist dieser Überschuss mit über 86 Millionen Dollar sogar noch größer. Aber keine Bange, nicht nur wir haben einen Brief bekommen, sondern auch Mexiko. Da gibt es Drohungen von 30% Zöllen. Ja, und anders als bei der EU wird der Schritt zur Zollerhöhung in Mexiko nicht mit einem Handelsdefizit, sondern mit dem Schmuggeln von Drogen von Mexiko in die USA erklärt. Ja, wenn es nach Trump geht, kann man natürlich für jeden Zoll eine neue Erklärung finden. Und ja, so eben auch in Mexiko. Das Interessante dabei ist natürlich, dass Mexiko der wichtigste Handelspartner für die USA ist und mehr als 80% der mexikanischen Ware in die USA exportiert wird. Aber das weiß Trump sicherlich. Erst Anfang letzter Woche haben wir darüber gesprochen, dass vor allem auch Trump, über den wir gerade geredet haben, gesagt hat, dass die Gespräche zur Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas eigentlich ganz gut laufen würden und es dabei zu einer Waffenruhe kommen könnte. Eine Woche später sieht die Welt leider wieder anders aus und die Medien berichten, dass es bei den indirekten Gesprächen in Doha keine Fortschritte gebe. Beide Parteien beschuldigen sich gegenseitig, dass es nicht vorangehe. Besonders umstritten ist, wie umfassend der Rückzug der israelischen Truppen aus dem Gazastreifen ausfallen soll. Dazu hat die israelische Seite jetzt erklärt, dass sie ihre Armee in einem großen Bereich im Süden des Gazastreifens behalten wolle. Darauf lässt sich die Hamas nicht ein. Ein Sprecher der Hamas, der hat bereits gesagt, dass man zwar von der ursprünglichen Forderung abgerückt sei, die war, dass die gesamte israelische Armee aus Gaza sich ganz zurückziehen müsse. Ja, aber der aktuelle Vorschlag Israels, der würde eben immer noch ein zu großes Gebiet betreffen. Israel wirft der Hamas deshalb vor, zu wenig Kompromisse bei den Verhandlungen einzugehen. Neben dem Abzug der israelischen Armee aus Gaza soll es bei der 60-tägigen Waffenruhe aber auch um die Geiseln gehen, die die Hamas noch festhält. Laut den Verhandlungen sollen 10 der Geiseln sowie Leichen von verschleppten Geiseln an Israel übergeben werden. Es wird geschätzt, dass 20 der insgesamt 50 entführten Geiseln, die von der Hamas festgehalten werden, noch leben könnten. Für eine schnellere Befreiung der Geiseln gab es am Wochenende auch in Tel Aviv Demonstrationen. Die Demonstrierenden haben dabei die israelische Regierung kritisiert, dass sie die Geiselbefreiung zu lange hinausgezögert haben. Ja, wie schon lange weisen KritikerInnen immer wieder darauf hin, dass Israel an einem schnellen Ende des Krieges nicht interessiert sei, weil sie sich so an der Macht halten können. So, und jetzt schauen wir mal, was bei uns passiert ist. Am Freitag sollten ja eigentlich 3 RichterInnen für das Bundesverfassungsgericht gewählt werden, nachdem die Union sich nur wenige Stunden vor der Wahl gegen die SPD-Kandidatin Frauke Borius-Gersdorf gestellt hatte, wurde nach einem Krisengespräch zwischen Union und SPD dann die Wahl verschoben. Offiziell hat die Union erklärt, dass es Plagiatsvorwürfe gegen Borius-Gersdorf gegeben hat und dass sie so unwählbar sei. Ja, der Verdacht, dieses Plagiatsvorwurf, der kam von Stefan Weber. Das ist ein kommerzieller Plagiatsgutachter. Den kennen wir aus Funk und Fernsehen und ehrlicherweise kennt man ihn als Plagiatsjäger. Das bedeutet, er hat auch schon Menschenleben auf dem Gewissen und das ist leider kein Scherz, sondern genauso passiert. Öffentliche Recherchen gibt es immer wieder zu wissenschaftlichen Arbeiten. Er sorgt immer wieder für Aufmerksamkeit. Ganz oft ist es nicht begründet. Und sein Geschäftsmodell besteht einfach darin, Dissertationen, Aufsätze und Bücher auf unsahbare Quellenarbeit zu prüfen, häufig eben bei prominenten Personen. Und Webers Arbeit ist eben nicht unumstritten. Immer wieder stehen seine Bewertungen eben auch in der Kritik. Manche seiner Anschuldigungen erweisen sich dann eben auch als haltlos. Ja, im Fall Borius-Gersdorf berief sich die Union dann auf Webers Recherchen. Ja, und das ist interessant, denn ihre Dissertation, die ist aus dem Jahr 1997 und die wurde anscheinend verglichen mit der Habilitation ihres Ehemannes Hubertus Gersdorf. Die kam nämlich ein Jahr später. Da sollte es Textähnlichkeiten geben. Die Union hat sich das genommen und gesagt, Plagiatsvorwürfe, klasse, die nehmen wir, Zweifel an ihrer akademischen Redlichkeit. Saskia Ludwig von der CDU hat auch gesagt, sie soll ihr Amt in der Universität ruhen lassen und dann kann sie keine Verfassungsrichterin werden. Das Interessante ist, nachdem das dann alles durch war und diese Wahl verschoben worden ist, deswegen trat Weber selbst auf die Bremse und hat gegenüber der Zeit gesagt, ich habe keinen Plagiatsvorwurf gegen Frau Borosius-Gersdorf erhoben. Er habe nur untersucht, dass es große Textübereinstimmungen gäbe, was aber nicht bedeutet, dass Borosius-Gersdorf abgeschrieben habe. Es ist also völlig offen, ob ein wissenschaftliches Fehlverhalten vorliegt. Und das ist interessant, denn schauen wir uns die Person mal an. Borosius-Gersdorf ist eine profilierte Juristin mit klaren Positionen. Sie war Mitglied der Bundestagskommission zur Reform des 218 und sprach sich für die Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen aus. Und in Fachartikeln hat sie immer wieder argumentiert, dass die verfassungsrechtliche Menschenwürde ab Geburt beginne. Ja, und sie wandte sich auch gegen pauschale Kopftuchverbote für Rechtsreferendarinnen und befürwortete auch während der Pandemie eine Impfpflicht. Und das waren die Gründe vorher, vor diesen Plagiatsvorwürfen, dass einige aus der Union gesagt haben, das ist eigentlich unvereinbar mit dem höchsten juristischen Amt. Auch hier haben sich einige geäußert und gesagt, sie wäre unwählbar. Mit diesen ganzen Vorwürfen gab es auch eine rechtspopulistische und antifeministische Kampagne in den sozialen Medien gegen Borosius-Gersdorf, insbesondere eben auch wegen ihrer Haltung zur reproduktiven Selbstbestimmung. Klar ist aber, und das möchte ich hier nochmal ganz klar feststellen, Borosius-Gersdorf hat sich nicht parteipolitisch geäußert, sondern wissenschaftlich argumentiert. Und in der juristischen Fachwelt gilt es als selbstverständlich, dass Professorinnen Positionen vertreten, Thesen aufstellen und das Recht weiterentwickeln. Unterschiedliche Meinungen sind kein Zeichen politischer Schlagseite, sondern Ausdruck wissenschaftlicher Debatte. Ja, und viele in der Union haben gesagt, ja, es ist aber mangelnde Eignung, das stimmt nicht. Ja, und wenn man aus der Union dann sagt, das ist eine mangelnde Eignung für das höchste juristische Amt, dann verkennt man den Kern rechtsstaatlicher Unabhängigkeit. Ja, Borosius-Gersdorf war die Kandidatin der SPD, kann man sagen. Das Interessante an diesem ganzen Wahlvorgang ist natürlich, dass Spahn, Merz, Klingbeil, also die Fraktionsvorsitzenden der Großen Koalition plus der Kanzler einen gemeinsamen Entwurf für diese drei VerfassungsrichterInnen aufgeschrieben haben und vorgeschlagen haben und damit dann auch in die Oppositionsparteien gegangen sind und gesagt haben, das ist unser gemeinsamer Vorschlag. Die Union hat sich dann am Morgen der Abstimmung überlegt, wir sind hier raus, wir können Borosius-Gersdorf nicht mehr wählen. Und zwar mit dem Hintergrund dieses Plagiatsvorwurfs, der keiner war, was vermuten lässt, dass es doch eigentlich um ihre wissenschaftlichen Ansichten geht, dass das manchen in der Union nicht gepasst hat. Und Spahn sich gedacht hat, wir nehmen den Plagiatsvorwurf als Argument, dann haben wir wenigstens ein stichhaltiges. Tja. Die Enttäuschung in der SPD war natürlich groß. Viele Sozialdemokraten erinnern daran, wie viel sie in den vergangenen Monaten für gemeinsame Absprachen mit der Union investiert haben, etwa beim Familiennachzug, wo man wieder die eigene Überzeugung und Kompromisse einging, um den Zusammenhalt zu sichern. Ja, und im Bundestag ging es dann auch heiß her. Grünen-Fraktionschefin Britta Hasselmann, die hat echt scharfe Kritik an Spahn und Merz dargelassen.
Meine Damen und Herren, dieser Tag heute ist ein Desaster für das Parlament, ist vor allen Dingen ein Desaster für Jens Spahn und Friedrich Merz und mit ihm die Koalitionsfraktionen von CDU, CSU und SPD.
Ich fasse euch das jetzt nochmal zusammen. Die Vertagung der Wahl war keine Frage juristischer Gewissenhaftigkeit, sie war das Ergebnis politischer Opportunität. Eine hochqualifizierte Frau wurde öffentlich in Frage gestellt, nicht weil ihre Eignung bezweifelt werden müsste, sondern weil ihre Überzeugungen nicht ins Weltbild konservativer und rechtspopulistischer Kreise passen. Britta Hasselmann, ihr habt es gehört, hat gerade gesagt, was auf dem Spiel steht. Wer am Tag der Wahl die Richterwahl für das Bundesverfassungsgericht absagen lässt, beschädigt das Verfahren, beschädigt die Institution und beschädigt das Vertrauen in dieses Parlament. Und ihr Appell, wehrt euch dagegen, ist einer, der über Parteigrenzen hinausreicht. Wir können also sagen, was hier passiert ist, ist kein normaler Vorgang. Es war eine strategische Grenzverschiebung mit offenem Ausgang. Die Blockade der Wahl von Frauke Borosius-Gersdorf ist mehr als ein parteipolitisches Manöver. Das ist ein Warnsignal, wie fragil demokratische Verfahren werden, wenn Machtinteressen über Integrität gestellt werden. Ja, und ob die Regierung, vor allem die Union, den Mut findet, diesen Schaden zu benennen und zu beheben, wird zur Nagelprobe für die politische Kultur Deutschlands. Ja, man könnte alles in allem ein paar Tage danach sagen, dass diese gestoppte RichterInnenwahl eigentlich die Schwäche dieser Regierung zeigt. Merz und Spahn, die versuchen irgendwie um Führung und Kurs zu ringen. Die SPD ist gefangen zwischen Anpassung und Profilverlust. Denn vor allem bei der SPD muss man sich ja eigentlich fragen, wie viele Kompromisse wollen sie denn noch entgegen ihren Werten mit dieser Koalition eingehen? Wie weit kann man das Spiel noch treiben? Die Frage, die ich mir dabei vor allem stelle, ist die: Haben Sie Angst vor Neuwahlen? Haben Sie Angst, dass die AfD weiter Auftrieb bekommt? Was führt dazu, dass die SPD so defensiv reagiert? Denn wenn wir das mal umdrehen, helfen Sie damit am Ende nicht gerade der AfD, wenn Sie Ihre Politik immer stärker an der Angst vor deren Erfolg ausrichten? Was passiert, wenn eine Partei ihre Entscheidung vor allem daran misst, wie sie auf die Rechtspopulisten wirken und nicht an den eigenen Überzeugungen? Wir kommen also so ein bisschen an, obwohl es nicht eins zu eins übertragbar ist, in amerikanischen Verhältnissen. Dort wurde die Blockade von Richterwahlen Teil einer bewussten Strategie, Institutionen zu schwächen und auch die politische Landschaft zu polarisieren. Das kann man hier auch sehen. Demokratische Erosion von innen kann man das nennen. Und das ist, glaube ich, die große Frage, wie wir da wieder rauskommen. Drei Dinge, die ich finde, die jetzt passieren sollten. Wir brauchen mehr Transparenz. Die Parteien müssen offenlegen, wie und warum solche Blockaden entstehen und welche Konsequenzen sie für das Vertrauen in die Institution haben. Klare Haltung zeigen, vor allem mit Blick auf die SPD. Man darf sich nicht von dieser Koalition hertreiben lassen und auch nicht vor Angst aus Neuwahlen. Und demokratische Verfahren müssen geschützt werden. Die Regierung muss deutlich machen, dass zentrale Institutionen wie das Bundesverfassungsgericht keine Spielwiese für parteipolitische Taktik sind und parteiübergreifend daran arbeiten, das Vertrauen in demokratische Prozesse zu stärken. Meine Meinung, ob diese Regierung die Kraft findet, aus der Krise zu lernen und wieder handlungsfähig zu werden, wird zum Prüfstein für das Vertrauen in die Demokratie. Denn eins ist doch klar, wer sich im Klein-Klein der Machtspiele verliert, überlässt das Feld jenen, die an den Grundfesten unserer offenen Gesellschaft rütteln. Wir brauchen Sie, die Good News. Laut dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels ist der Gesamtumsatz beim Buchkauf zum Vorjahr um 1,8% auf 9,88 Milliarden Euro gestiegen. Ich würde an dieser Stelle gerne einmal sagen, ganz lieben Dank an all die Frauen, die Romantasy-Bücher lesen. Denn der wichtigste Beitrag haben die jungen Menschen geleistet zwischen 16 und 29 Jahren, die einfach wieder häufiger lesen. New Adult, Young Adult, das sind alles Sachen, die gerade wirklich wieder viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und da soll mir noch mal einer sagen, Social Media ist nur schlecht, dafür ist Social Media gut. BookTok zum Beispiel oder die ganzen Rezensionen, die wir so finden, das führt dazu, dass junge Menschen wieder mehr lesen und auch mehr Bücher kaufen. Und das ist etwas, das sind die Good News für mich fast des Jahres. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch. Abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und dann hören wir uns am Mittwoch wieder. Denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.